ARD.
Klug, witzig, schlagfertig, das alles ist meine BR-Kollegin, die Moderatorin Caro Matzko. Jeden Donnerstag ist sie an der Seite von Hannes Ringelstädter im BR-Fernsehen zu erleben. Und vor einigen Jahren hat sie ihre Essstörung und einen Burnout öffentlich gemacht. Sie spricht aber auch darüber, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen hat. Ich freue mich auf Caro Matzko.
Unterwegs in Bayern. Die blaue Couch on Tour. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Spannende Menschen, gute Gespräche, live und mit Publikum. Hier ist Thorsten Otto.
Herzlich willkommen in den Kammerspielen in Ansbach. Ich bitte euch jetzt, meinen Gast heute zu begrüßen. Eine Frau, ich finde, nicht übertrieben, sie ist die tollste Frau im deutschen Fernsehen. Sie ist, ja, ihr könnt gerne schon mal applaudieren. Sie ist schlau, extrem schlau. Sie ist witzig, sie ist charmant und sie sieht vor allem hammermäßig aus. Ich bitte euch jetzt, sie mit einem gebührenden, donnernden Applaus zu begrüßen. Ladies and Gentlemen, hier in Ansbach in den Kammerspielen, hier ist Caro Matzko!
Danke Ihnen. Wir müssen uns ausziehen, ja? Weil damit einer tanzt.
Ich ziehe mich jetzt so ein bisschen. Du hast versprochen, dass du tanzt. Wie Prince.
Ich bin so ein bisschen neurodivers und deswegen bin ich immer auf der Suche nach Dopamin und swipe so durch Instagram. Und dann habe ich so ein Video gesehen von Prince, wie der so krass tanzt. Und dann habe ich mir gedacht, wie geil war das? Das ist irgendwie alles so bigott geworden und so ernst. Und ich habe so eine Sehnsucht gekriegt nach diesen Zeiten, wo einfach Männer High Heels getragen haben und völlig geisteskrank getanzt haben und wo man noch so sexy Motherfucker singen konnte. Das hat mich so erinnert an die Zeit, wo ich, jetzt bin ich ja auch schon knapp 80, wo ich sonntags vorm Hasimausi, vorm H&M stand, weil ich nicht mehr gecheckt habe, welcher Tag ist und dachte, ich kann shoppen gehen. Weil ich so verballert war, stand ich sonntags vorm Laden und habe dann gemerkt, ah, Sonntag ist zu blöd. Aber diese glorreichen Zeiten, wo man einfach so Trumpf vor sich hin konsumieren konnte mit seinem schmalen studentischen Budget. Ich vermisse das manchmal. Gut, ich finde, dass im Alter die Euphorie verloren
geht. Bei dir ist es 20 Jahre her, bei mir ist es 40 Jahre her. Ich habe die wilden 80er, oder? Wir waren alle dabei. Ja, wir haben das erlebt, die wilden 80er. Dass du tatsächlich eine meiner absoluten, vielleicht sogar die Lieblingsgästin bist. Weißt du warum? Weil du so schmerzfrei bist. die Caro gehört zu den wenigen Menschen, die tatsächlich auf der Bühne, im Fernsehen, im Radio genauso ist wie im richtigen Leben. Lass uns einsteigen in Medias Res.
Gut. Ad multos annos.
Ja, du hast den weiten Weg von Unterhaching bis nach Ansbach auf dich genommen. Du hast es geschafft. Du bist mit der Deutschen Bahn unterwegs. Du bist Zug gefahren. Wie war das Erlebnis? Bravo.
Überraschend problemlos. Also es hat mich wirklich überrascht, es war überhaupt nichts. Ich bin eingestiegen, es war pünktlich, die sind losgefahren, ich kam an, ich bin wieder ausgestiegen, ich saß im Kleinkinderabteil, weil ich diese Dinger so mag, wenn man dann diesen Dingern so drehen kann, ich lieb das. Und dann bin ich in die S4 gestiegen, von Nürnberg nach Ansbach, und da war dann vor mir so ein Typ gesessen, der hat ein bisschen gestresst, Sie kennen diese Leute, die mit ihrer ganzen Körperlichkeit so ausstrahlen, dass sie sich gern unterhalten möchten. Und dann hat er so, hallo. Und dann habe ich so, grüßi. Und ich wollte halt nicht reden. Aber ich habe ein Buch dabei gehabt, aus beruflichen Gründen, von einer Wissenschaftsjournalistin. Das heißt Die Suchtlüge. Da geht es um Alkoholismus und andere Suchtarten.
Da geht es um Alkoholismus.
Und das muss ich gerade lesen, weil ich das nächste Woche vorstelle. Und da habe ich das Buch ganz extra so. So, laut so. Und dann war er so ein bisschen abgeturnt, glaube ich.
Das heißt, du bist aber verstört in Ansbach angekommen.
Ja.
Und bist dann hier in die Kammerspiele gekommen, hast mich getroffen, warst
Nein,
noch
ich
ein Stück
erstmal
verstörter.
Habe ich nur gesagt, essen, essen. Und dann haben sie mir Nahrung gegeben und dann war es schon viel besser.
Meine Damen und Herren, was man in den ersten Minuten schon merkt, wenn man sich mit der Caro unterhält, dass sie eine geborene Entertainerin ist, oder? Die Frau kann Geschichten erzählen, die ist lustig. Sie sieht
schlecht, man sieht die Dioptrien.
Sieht schlecht, aber sehr gut aus. Und auch das ist etwas, was ich gerne heute mit dir besprechen würde, ja. Was ich mir in der Vorbereitung gedacht habe. Wärst du Italienerin? Wärst du Spanierin? Wärst du Engländerin? Wärst du Amerikanerin? Wärst du ein Superstar? Warum bist du es in Deutschland nicht mit all dem, was du kannst?
Mhm. Ich habe mich da neulich darüber unterhalten mit einem guten Freund von mir, der ist Psychiater gewesen an der Charité.
Gewesen?
Ja, nee, der hat jetzt eine eigene Praxis tatsächlich für und ist Spezialist für ADHS. Genau, mit dem habe ich mich unterhalten, weil sein Vater war auch schon Schriftsteller und so. Und er ist Psychiater, er ist Schriftsteller, er ist Kabarettist. Das ist der Jakob Hein aus Berlin und ich verehre ihn wirklich. Er ist einer der smartesten und lustigsten Menschen, der dir noch alle Neurosen, die du hast, irgendwie in so einen Blumenstrauß überreichen kann. Und das, aber du fühlst dich danach einfach besser und denkst dir, ja, bin ich halt einfach ein bisschen Banane.
Aber dein Blumenstrauß war groß, klein?
Der war sehr groß, ja. Also man kann von einem Bouquet sprechen, ne?
Aber wie kamst du jetzt auf ihn?
Ja, ich kam drauf, weil er zu mir gesagt hat, weißt du, vor 30, 40 Jahren wärst du in der Position, wärst du mit einer Limousine oder mit einem Fahrer hier vorgefahren gekommen und nicht mit der S-Bahn gekommen. Ja. So. Und ich habe gesagt, es wäre das Gleiche auch bei dir gewesen. Aber wir haben schon so einen gewissen, ohne dass es larmoyant ist, aber es ist so... Schreiner, das ist halt was, da hat man halt was, ja.
Ja.
Aber das, was wir machen, es versendet sich halt schnell. Es ist nicht mehr so viel wert. Auch, es gibt die schwäbische Dating-Regel, willst du was Geld hin, mach dich selten. Und da ist schon ein bisschen was dran. Also früher war es ja so, wenn wir zum Beispiel Musik gekauft haben, dann habe ich teilweise, ich war großer White Stripes Bluesrock-Fan, dann habe ich wirklich morgens um 8.30 Uhr stand ich vorm Plattenladen, weil ich wusste, es kommt die Lieferung mit dem neuen Album und habe mein ganzes Taschengeld gespart, dass ich zum Konzert nach Berlin fliegen kann und so. Und jetzt ist es halt, es ist alles verfügbar. Also wir haben schon von vielen Berufsgruppen so eine Art von Relevanzverlust. Wobei ich es auch nicht überhöhen will. Ich laber halt auch einfach gern und dann mache ich das halt und jemand zahlt mir das. Ist ja auch okay.
Das ist ja wieder eine ganz andere Frage. Eine ganz andere Frage, wie relevant das ist, was wir tun, wie wichtig Unterhaltung an sich ist. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig in diesen Zeiten, in denen jeder oder jede mehr oder weniger große oder kleine Sorgen hat. Und wir neigen ja in diesem fantastischen Land dazu, eher mal ein bisschen zu jammern, als zu sagen, ist doch eigentlich alles ganz okay. Und deswegen ist Unterhaltung oder Kultur im weiteren Sinne etwas, was überlebenswichtig ist für mich. Jeder von uns geht nach Hause, egal ob ihr das seid oder wir das sind, und sagt, das war ein schöner Abend. Haben wir einen schönen Abend verbracht.
Ja, und ich finde es wichtig.
Das macht man viel zu sehr.
Ich finde es auch wichtig. Einfach, ich liebe das. Wir waren ja neulich in Rot, haben eine Lesung gehabt mit meiner Freundin Tanja mit dem Buch über Essstörungen. Und es kamen 140 Mädchen und Frauen. Und die haben alle einen Aperol Spritz vorher getrunken und es war eine solche lustige Stimmung. Und ich habe mich so krass gefreut, weil die Tanja hat noch keine Lesung gemacht, ja, weil die immer nur im Internet ist, weil die halt da arbeitet. Und das war für die, sie war völlig baff. Also dieses Gefühl, wirklich irgendwo zu sein und du siehst diese Menschen, du siehst Menschen, du hast jemand da, du lachst mit denen zusammen. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass die blaue Couch tourt.
Ich finde, ja. Es sind ja auch zwei Paar Stiefel. Das eine ist die Radiosendung oder der Podcast. Mir macht inzwischen diese Live-Geschichte, ich darf es gar nicht laut sagen, aber es ist so viel mehr Spaß.
Ja, total.
Weil du am schönsten ist es vorher, mit den Leuten zu quatschen oder hinterher und zu sehen, wie kommt das wirklich an, was du da auf der Bühne oder was wir da auf der Bühne machen.
Ja, und vor allen Dingen finde ich, wir sind ja der Bayerische Rundfunk. Jetzt habe ich wir gesagt, aber dieser
wir
Sender,
sind,
mit dem wir sind der
Caro
Bayerische
Matzko
Rundfunk.
Und Thorsten Otto sind der Bayerische Rundfunk. Das ist ja auch das Schöne. Also mit einer gewissen Hybris lässt sich's auch besser altern.
Ich habe nur gedacht, naja, ich bin auch nicht mal fest angestellt, verliere vielleicht meinen festen
Reiter. Ja, glaubst du, ich bin fest angestellt?
Ja, natürlich nicht, aber wir vertreten jetzt hier, wir sind jetzt so Fleischschinken gewordene Repräsentanten, Bierschinken.
Was sind wir?
Bierschinken gewordene Repräsentanten vom Bavaria. Da müssen wir, es ist unsere Pflicht rauszugehen, ja, weil es auch gerade nach Franken. Weil
das heißt gerade nach Franken.
Naja, nee, weil es ja
weißt
immer
du,
heißt, die senden hier immer nur aus München.
Sagt eine Oberbayerin, also zumindest lebst du ja schon ganz lange in Oberbayern, hier sitzen lauter Mittelfranken, ich bin ein Oberpfälzer, also in der Hackordnung. Ja. Ich ganz unten.
Ihr ist kurz, es so?
Ich glaube schon, dass es nach wie vor so ist.
Ja?
Dass das, also aus der Sicht vieler
Gibt's da eine Hackordnung?
Nee, eine Hackordnung, aber so, also ich verstehe das. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe in Nürnberg lange gelebt, in Ansbach kenne ich und so. Ich verstehe das, dass viele Franken oder Mittelfranken denken, die da in München und in Oberbayern
ja,
sind.
Ja, aber das denken ja alle, oder?
Ist ja wurscht, wo sind wir jetzt überhaupt hergekommen? Ich wollte von dir eigentlich wissen.
Ja.
Pass auf, Superstar, dieses Thema. Mhm. A, wärst du gerne einer, wenn du jetzt wirklich realistisch drüber nachdenkst?
Mhm.
Warum nicht?
Na, also ich habe jetzt die Woche gerade eine Mail gekriegt von jemand, der mich übelst beschimpft hat wegen irgendwas wieder. Der eine, dem hat mein Schwäbisch nicht gepasst, der anderen haben meine Haare nicht gepasst und der dritte wollte getragene Unterhosen von mir.
Ehrlich?
Ja, 200 Euro. Ich habe dann überlegt, ob ich
pro sag, Stück?
Ja, würde er zahlen. Und dann,
wie viel hast du?
Nee, das war genau das. Ich habe es meinem Ehemann vorgelesen und dann hat der gesagt, sag halt Mindestabnahme 1000.
Superstar also nicht, weil du zu viel Müll an dich ranlassen müsstest.
Ja,
weil
der Hass auch so groß ist. Ich meine, guck mal, Taylor Swift hat jetzt, die ist wirklich ein Superstar, ja, weil wenn die Swifties applaudieren, dann kannst du das in so Erdbebenskalen messen, ja, weil die Erde bebt, wenn die Frau kommt. Was ich an der toll finde, ist, dass sie so einen Einfluss hat und so eine Macht. Und da erwische ich mich, dass ich manchmal auch gern so schwache Momente habe, wo ich denke, ich hätte auch gern irgendwie zumindest, dass Leute denken, ich wäre so mächtig.
Was würdest du tun, wenn du mächtig wärst? Würdest du die Macht nutzen?
Das ist eine gute Frage.
Um was zu tun?
Ich würde, glaube ich, gerne meine Macht nutzen, um irgendwie so verfeindete, so aussichtslose Konflikte einfach so niederzuschmusen, wie Ukraine und Moskau oder Gaza, ja, also diesen Israel, diesen Palästina-Konflikt.
Aber weißt du, ganz ehrlich, ich will mit Putin nicht schmusen.
Ich würde mit Putin sogar ins Bett gehen, nur damit er Ruhe ist.
Ich rufe ihn an. Nein, darüber sollte man ja keine Witze machen. Aber
nee.
Es ist ja trotzdem
eine
Vorstellung,
Konflikte,
die durchaus reizvoll ist. Also du würdest sehr viel persönlich aufgeben oder tun dafür, dass Friede herrscht auf Erden?
Ja, das dann absolut.
Du würdest auf Kosten deiner Unversehrtheit, deiner seelischen Unversehrtheit?
Ich würde mir auch einen Arm hacken dafür,
nein,
dass...
Nein, würdest
nein,
du nicht
doch, doch würde ich dafür, dass die zum Beispiel die... Ich habe einen irrsinnigen Radikalismus in mir. Und wir sagen immer, Freunde, du bist so eine freie Radikale im Grunde. Und alles, was du tust in deinem Leben, ist eigentlich nur deine eigene Radikalität irgendwie so einzuhegen. Ja, dass du dir so Sachen ans Bein bindest, wie so katholische Eheschließungen, Hunde, Kinder, öffentlich-rechtlicher Job, wo irgend so eine Kontrollfunktion, so ein Rundfunkrad draufschaust, dass du nicht grob Scheiße baust. Ja, alles nur, damit du deinen Irrsinn so einhegst. Und ich glaube das auch, ja. Aber wenn ich dann so Viecher sehe, die leiden, oder wenn ich so Menschen sehe, die wirklich ungerecht behandelt werden und gequält werden, da kriege ich so eine Wut, dass ich selber echt Schiss habe vor mir.
Ich kriege ein bisschen Angst, wenn ich in deine Augen gucke, während du das erzählst.
Ja, natürlich.
Ich bin mir nicht so sicher, ob man dir viel Macht geben sollte. Pass auf, kleines Spielchen, Superstar-Thema. Wärst du lieber Ryan Gosling? USA-Superstar, der sehr, sehr lustig bei den Oscars da performt hat, in diesem pinken Anzug. Emma Stone, diese tolle Schauspielerin, die den Oscar für Poor Things gekriegt hat.
Ja.
Oder wärst du lieber Ricky Gervais? Kennt ihr Ricky Gervais?
Der ist so
grandioser arg. Comedian, der wirklich von nichts Halt macht. Das ist einer von diesen Leuten, die sich von nichts fürchten und keine Tabus kennen. Aus unserer Sicht total drüber. Deine Auswahl. Emma Stone, Ricky Gervais oder der bestaussehende Hollywood-Schauspieler Ryan Gosling?
Ich wäre Ryan Gosling, weil ich dann mit Emma Stone zusammen Filme drehen könnte. Und dann würde ich meine beste Freundin Franziska Eder von Jetzt red I besuchen, die heimlich total schwärmt für ihn. Und dann könnte ich ihr ein Date mit mir geben. Wie geil, sie wäre völlig überrascht. Ich glaube, es wäre ein Bummer, wenn sie wüsste, dass ich es eigentlich bin. Aber aber dann würde ich sie überraschen.
Wärst du manchmal gerne ein Mann?
Ja. Schon.
Um was zu tun?
Ein Penispropeller morgens aus dem Fenster. Einfach um es zu probieren.
Ja?
Ja, ich müsste mich einfach um bestimmte Sachen einfach, müsste ich nicht so ein Geschieß machen. Nee, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Weiblichkeit. Aber für so einen Tag würde ich es schon mal machen. Einfach nur, um zu wissen, wie es ist. Ich wäre aber ehrlich gesagt viel lieber, die Geschlechterfrage ist mir echt so ein bisschen wurscht. Ich wäre eigentlich viel lieber, ehrlich gesagt, mal einen Tag lang ein Hund.
Ein Hund?
Ja, weil ich...
Und würdest überall schnüffeln an allem, was stinkt? Und
ja, nee. Ich finde es einfach mindblowing, weil wir leben ja unsere Welt sehr begrenzt, ich mit meinen 7 Dioptrien sowieso, ja. Also ich habe ein ganz tolles Buch gelesen von einem englischen Wissenschaftler über die Sinne der Tiere. Und es ist ja, wir sind ja sehr begrenzt, ja. Aber wenn ich meinen Hund anschaue, wie der seine E-Mails liest jeden Morgen in Unterhaching, mit welcher Hingabe und wie er völlig unvoreingenommen an jedes Lebewesen rangeht. Und
also rangeht
so,
im wahrsten Sinne des
ja,
Wortes.
Ja, einfach so schnüffelt, Analkontrolle, wie ist der drauf, wie ist der gut drauf, ist der schlecht drauf, hat der Leckerli dabei, der lebt so im Moment und der muss, was der riecht, ich würde gern einmal einfach wissen, wie das ist, wenn du durch die Welt gehst und einfach in die Vergangenheit riechen kannst, weil du weißt, ob vor 10 Minuten der depperte Jack Russell da war. Ich bin ihm gerade Mama bei.
Mama.
Ich war so enttäuscht, weil ich habe so einen Hund im Internet gesehen, auf Instagram bei meinem morgendlichen Dopamin-Rausch.
Ich bringe ihm gerade Mama bei.
Ja, da war so ein Hund und dann hat er gesagt, Mama. Und dann habe ich das meinem Mann gezeigt und hat er gesagt, du Depp, das ist halt mit so einer Maschine gemacht. Aber ich habe es voll geglaubt, dass der Mama. Und ich so, oh, das müssen wir dem Biagio auch beibringen. Er so, nein, das ist die und die, was weiß
aber
ich.
Aber hast du es wirklich probiert? Sei ehrlich.
Ja, natürlich habe ich es probiert, aber er ist halt einfach so dumm wie Brot einfach. Aber er ist süß. Macht ja nichts.
Also, du Superstar, du eine eigene Show. Wie sieht die Show aus?
Ich finde Show so veraltet.
Okay, wie nennst du es?
Also wenn, dann so eine richtige Oldschool-Show. Weißt du, so wie bei
Joachim. So mit Tanzeinlagen.
Mit Tanzeinlagen, wie bei Coolen Kampf.
Eingespielten Sketchen.
Nee, also wo dann so Johnny Cash und Peter Alexander irgendwie hoch auf dem gelben Wagen singen oder so.
Naja, das wird ja nun schwierig, weil die ja nicht mehr unter uns weilen. Aber
ja, die kann man als Avatare vielleicht dazuschalten.
Also eine KI-Show.
Eine KI-Show wäre eigentlich ganz lustig, oder? Ich höre ja immer 3 Fragezeichen, weil ich nicht schlafen kann. Und das hilft immer, weil ich eh weiß, wie es ausgeht. Ich liebe die alte Erzählerstimme. Jetzt macht es ja der begnadete Axel Milberg. Davor war es, also vor Jahren war es Peter Passetti. Diese Knarrenstimme. Und dann habe ich festgestellt, dass man die KI nehmen kann. Und wenn man der so Sprachsamples gibt, dann kann ich dem Text schreiben und dann hörst du Peter Passetti.
Das haben die ja mit Hans Clarin für Pumuckl
so gemacht. Ja, genau,
für Pumuckl
auch gemacht, ja.
Es gibt ja immer noch diese Aufteilung in diesen Shows. Es ist ja fast nie oder nie, ich weiß nicht, ob es in Amerika gibt, der Host weiblich und der Sidekick männlich. Mhm. Ich wäre gerne, wenn du so eine Show hättest, ich wäre gerne dein Sidekick.
Oh, geil.
Ich möchte mich jetzt schon bewerben.
Mach mal fix.
Wer hat zuerst geklatscht?
Kriegen 5 Euro.
Nee, ich
glaube, Bayern ist noch nicht so weit und der bayerische Rundfunk.
Glaubst du?
Ja.
Du klingst so ein bisschen resigniert. Hast du also keine großen Karrierepläne mehr? Ich weiß, du schreibst ein Buch gerade wieder. Mhm. Dein zweites übrigens.
Mhm. Jetzt kriege ich auch Geld plötzlich dafür, gell? Das ist Wahnsinn.
Haben dir den fetten Vorschuss angeboten?
Mhm.
Richtig
viel?
Ich kann
damit überhaupt nicht umgehen. Nee, weil ich sofort Leistungsdruck spüre, dass ich jetzt irgendwas liefern muss. Und jetzt kommt mein Imposter-Syndrom, mein Hochstapler-Syndrom. Ich traue mir dann sofort nichts mehr zu.
Was würdest du der Caro raten mit dem Buch, mit dem Vorschuss?
Nenn erstmal das Geld. Und der Rest wird sich schon zahlen.
Danke.
Ja. Die Agentin hat auch gesagt, dass sie noch nie den Satz gehört hat, oh Gott, nicht so viel Geld von dem männlichen Autoren. Aber ich weiß gar nicht, ob diese Dichotomie Mann-Frau wirklich so sinnhaft ist. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, weil ich finde Männer echt großartig. Und ich kenne so viele Männer, die auch irgendwie Psychogebrechen haben und viel sensibler sind.
Als sie zugeben.
Ja, oder was, die denken, sie müssten irgendwie was sein und so. Ich glaube gar nicht, dass es, bin jetzt seit 7 Jahren, muss ich jetzt diese Gästevorstellung auch machen für die Firma Ringelstädter. Und ich telefoniere wirklich jede Woche mit echten Showhasen oder Supersportlern oder sonst was, ja. Und plausch mit denen über ihr Leben. Also diese Vorgespräche sind Gold, sind pures Gold, weil ich saug das auf wie so ein Schwamm und höre mir die Leben an. Ich höre mir ganze Leben an, jede Woche. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass ganz viele Leute, die auch im Schaugeschäft irgendwie, wie wir tätig sind, irgendwann mal einen sehr großen Bruch hatten, der sie irgendwie dazu gebracht hat, irgendwie, dass sie so dieses Applausometer brauchen oder diesen Zuspruch, dass es völlig wurscht ist, ob das ein Mann ist oder eine Frau, das können wir einfach ad acta legen.
Meine Erfahrung ist, wir Männer, soweit man das verallgemeinern kann, zumindest die meisten von uns im Berufsleben, werden gefragt, trauen Sie sich den Job zu, trauen Sie sich das Projekt zu, die Aufgabe zu. Und wir sind so konditioniert, wir sind so erzogen, wie gesagt, soweit man das verallgemeinern kann, und sagen, logisch traue ich es mir zu. Auch wenn ich tief drin weiß, eigentlich kann ich es gar nicht, ich bin komplett überfordert. Das ist die Realität immer noch in vielen Firmen und meiner Erfahrung nach auch im Showgeschäft. Und viele Frauen, die weitaus qualifizierter sind, die viel talentierter sind und die es wahrscheinlich besser könnten, würden oder sagen im Zweifelsfall, ich weiß nicht, ob es ein fundamentaler Unterschied ist, aber es ist etwas, was einen Unterschied macht.
Ich würde schon sagen, dass viele sich da was zutrauen, aber ich glaube immer noch, was ganz tief in uns auch noch drin steckt, ist, dass wir uns sehr verantwortlich fühlen für Wohl und Wehe daheim. Manche denken, ich habe sehr wahnsinnig viel erreicht oder gemacht. Ich habe auf jeden Fall, ich habe sehr viel gearbeitet, sagen wir einfach mal völlig neutral. Ich habe recht viel gearbeitet die letzten Jahre, weil ich es total gern mache. Natürlich denke ich mir so, ja, ich hätte auch irgendwie gern mal so eine, würde auch gern mit so einer blauen Couch umeinander ziehen, weil ich mich einfach sehr, aber wirklich profund für Menschen interessiere. Und ich glaube, ich auch ganz gute Gespräche führen kann mit denen.
Lass uns das doch zusammen machen.
Ja, aber ich denke mir, ja, wäre ich sofort dabei. Weil du bist zum Beispiel jemand, du lässt andere neben dir zu oder bringst sie dazu, aufzublühen. Du bietest anderen, du hast selber so eine Größe in dir, dass du anderen immer einen roten Teppich ausrollst und dich dabei nicht blöd fühlst. Weil du
aber das ist doch das ganze Geheimnis.
Ja,
also ist es im Leben so, wie auf der Bühne, wie im Radio, wie im Fernsehen, lass dein Gegenüber glänzen, dein Partner, deine Partnerin, deinen Gast und du selber stehst besser da. Es ist so, ja, es ist so simpel wie
aber das machen
offensichtlich
viele nicht.
Ungewöhnlich.
Ja, aber das können nicht alle. Die Erfahrung habe ich auch. Ich bin ja schon seit Jahren in Doppelmoderation, weil offensichtlich Leute immer denken, ja, die kann in Doppelmoderation sehr gut sein. Jahrelang irgendwie eine Sendung gemacht und da hatte ich so einen komischen Kleinkrieg, wer jetzt immer bei den Vorbereitungen die erste Moderation schreibt, also wer anfängt mit der Moderation und wer aufführt.
Das ist mir sowas von
und
völlig
und das ging
wurscht.
Mir so am Arsch vorbei und ich habe dann aber immer mal gemerkt, wenn der andere das vorbereitet hat, dass er immer angefangen hat und aufgehört hat. Und dann hat mein Vater angerufen und gesagt, du musst frei aufpassen, gell, der fängt immer an und hört immer auf. Und dann habe ich gesagt, weißt was, mir völlig wurscht, ich krieg dasselbe scheiß Geld dafür. Lass ihn halt mehr reden, wenn er meint.
Naja, schau mal, Caro, ganz so einfach ist es ja nicht. Schau mal, wie lange hat es gedauert, bis du bei Ringelstädter deinen eigenen Schreibtisch hattest?
Ja, das sehen die einen so, die anderen anders. Ja, es ist mit diesem,
weil es gab immer wieder Leute, können wir ja offen drüber reden, die das kritisiert haben, dass du eine klassisch weibliche, dienende Rolle übernommen hast als Barfrau.
Ja,
das, was ich nie so ganz nachvollziehen konnte, aber die Kritik gab's ja. Und das hat auch zu einer Änderung geführt.
Ja, ich tue mir, wie Sie merken, schwer damit, irgendwie die Klappe zu halten. Ich kann das schon eine Zeit lang machen, aber ich habe natürlich Fragen auch, weil ich mich interessiere für die Leute. Und dann war das immer blöd für die, wenn ich im Rücken saß von denen, ja, weil dann mussten die sich immer umdrehen. Und man weiß das, wenn jemand von hinten, das ist ein unangenehmer Vor allen Dingen, wenn wir weibliche Gäste hatten, die haben sofort auch auf der Agenda, warum ist die andere Frau jetzt dahinter? Ja, Frauen spüren das. Und wir wollen natürlich auch, dass die sich wohlfühlen. Und ich habe mit der Bar an sich nicht das Problem gehabt. Das war jetzt bloß einfach so, dass ich mir halt gedacht habe, hey, ganz ehrlich, also wenn ich so die Barfrau und dann so aufgerüscht da stehen, ich bin jetzt Mitte 40. Also ich bin noch ganz gut mit Botox in Shape, ja, und Yoga-App und so.
Weißt du, machst du Botox?
Vollgas, natürlich. Weißt du, wie viel Kohle in dem Gesicht steckt, hey?
Nein, oder?
Ja, voll.
Mach mal so. Echt, oder was?
Ja, Logo.
Sollte ich das auch machen?
Nee. Weißt du, warum ich es gemacht habe?
Warum?
Weil mein Chefredakteur bei Ringelstädter immer gesagt hat, also wenn du zuhörst, der Schwabe, du siehst so zwider aus.
Nicht wirklich.
Doch. Und nee, es ist so, dadurch, dass ich so schlecht, ich sehe ja so schlecht, auch trotz meiner Linsen. Jetzt kann ich aber die Augen nicht lasern lassen, weil mir halt brutal viel Augenhornhaut fehlt. Ich habe halt völlig kaputte Augen so. Und dann kann ich die nicht lasern lassen. Also, und wenn diese Scheinwerfer so blenden, dann mache ich halt oft den hier und dann hast du dieses fette Make-up drauf und dann hast du halt immer so zwei Stressfalten hier gehabt. Vielleicht auch, weil ich gestresst war. Weil ich
aber
halt,
deswegen hast du dich botoxen lassen?
Nein, ich war aber gar nicht zwider und hatte trotzdem diese Dinge. Weil wenn du irgendwie so machst,
ja,
dann sind
und?
Die drin.
Dann
ja,
hast
nein,
du die halt.
Da habe ich mir permanent angehört, du schaust so zwider, du siehst so unentspannt aus. Und das haben sich dann auch die Zuschauer gefragt, was ist mit der Euden, warum schaut die so zwider? Ja? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt leckt's mich am Arsch. Ich gehe jetzt dahin, habe meine Maskenbildnerin gefragt, die hat gesagt, du gehst zum Dr. Kessler. Dann bin ich zum Dr. Kessler, dann habe ich ihm Cash irgendwas auf den Tisch gelegt, habe gesagt, machen Sie mich irgendwie, dass ich entspannter aussehe. Mein Mann war voll dagegen und dann war es mir wurscht, ist ja mein Geld. Und dann bin ich hier hingegangen und dann kam ich irgendwann wieder und dann hat er gesagt, du siehst doch nicht so entspannt aus. Und dann wusste ich, okay, jetzt sehe ich so aus, wie ich mich fühle. Andere sagen dann immer, ich habe nur ganz viel Wasser getrunken und Yoga gemacht. Nein, ich habe mir einfach 600 Euro ins Gesicht schießen lassen. Ja.
Aber musst du das in regelmäßigen Abständen
ja,
machen?
Ja, ja, alle halbe Jahre, alle halbe Jahre. Aber das Beste habe ich noch gar nicht erzählt. Dann hat er gesagt, das wird jetzt leider, ab jetzt wird's teuer. Dann hat er gesagt, jetzt wird's hier auch schlaff. Ich so, ja, ja, voll. Und dann habe ich gesagt, was können wir machen, Bernd? Und dann hat er gesagt, ich habe dein neues Produkt, Forellensperma.
Ernsthaft?
Ja, dann hat er mir da Forellensperma reingespritzt.
Du hast Forellensperma unter den Augen?
Ja, also so Derivate von es, Forellensperma.
Es gibt, das macht den speziellen Glanz, oder?
Ja. Ja, ich müsste es auch nicht machen. Aber der Punkt ist, ich wollte einfach so aussehen, wie ich mich fühle.
Aber trotzdem hast du dich wieder irgendwelchen Normen
ja.
unterworfen,
ja,
die
ja,
dieser,
ja.
in diesem Showbusiness existieren.
Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Ich habe gedacht, ich bin ja da angstfrei. Ich habe gedacht, jetzt probieren wir das mal aus.
Du hättest doch sagen können, jetzt schaue ich halt zwider. Bin halt zwider.
Das wäre schon gegangen, aber da unterliege ich proaktiv doch einem gewissen Druck.
Mhm.
Also den brauchen wir jetzt nicht wegreden. Natürlich irgendwie fühlt man sich als Frau Mitte 40 irgendwann doch wie ein Auslaufmodell, ja. So, und jetzt kann
ist
ich
das wirklich so? Fühlst du dich tatsächlich, also jetzt im Fernsehen so?
Na, ich habe einfach eine wahnsinnig finanzielle Verantwortung auch für meine Familie. Ich wohne leider in München, was einfach shitty teuer ist und habe keinerlei doppelten Bodennetz irgendwie und ich muss schauen, dass ich irgendwie im Geschäft bleibe. Das ist halt so. Und dann mache ich halt Sachen, dass ich noch einigermaßen manierlich aussehe. Also ich habe jetzt über 700 Wissenschaftssendungen gemacht und über 200 Ringelstädter-Sendungen und weiß Gott, wie viele Hunderte von Radiosendungen. Ich mache das echt nicht seit gestern. Aber du musst halt auch schon irgendwie im Geschäft bleiben. Und das Interessante ist, solange ich dunkelhaarig war und Wissenschaftsfernsehen gemacht habe, war es völlig wurscht, wie ich aussehe. Jetzt bin ich blond und plötzlich hat jeder eine Meinung.
Bei aller Liebe, der sehr geschätzte Kollege und Freund Hannes Ringelstädter ist ein toller Moderator, aber er ist nun ja nicht Ryan Gosling, rein optisch. Also,
ja, deswegen
weißt du,
mögen ihn ja auch so
ja,
viele
so,
Männer.
Aber warum geht das bei einem Mann und bei einer Frau, zumindest glaubst du, würde es nicht funktionieren?
Doch, das würde, glaube ich, schon funktionieren, aber nun musste ich da ja irgendwie mich auch finden. Ja, und irgendwas, über irgendwas musst du dich ja definieren.
Also musst du schön sein.
Ich habe das irgendwann so aufgegriffen, dass das meine Rolle ist. Dass ich da irgendwie ganz gut aussehen muss, beziehungsweise dann schaust du dich halt auch an und dann, ich will mich halt auch gern mögen.
Lange nicht mehr gesehen. Wir haben viel vor für die zweite Hälfte.
Ja.
Bevor wir aber zu euren Fragen kommen, ist natürlich auch diesmal wieder Teil dieser kleinen Show der Lebenslauf, den ich für die Caro geschrieben habe.
Geil. Es ist immer so ein Nahtoderlebnis. Das war bei den Lebenslinien auch schon so. Was ist bisher geschah?
Ich bin sehr gespannt, was du diesmal sagst. Ich habe nichts verändert. Nein, stimmt nicht. Ich habe komplett neu geschrieben.
Mhm.
Wirklich?
Ja, ich weiß.
Du liest ihn vor?
Sehr gerne.
Kennst ihn jetzt noch nicht. Du sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst.
Ich heiße Caro Matzko und ich bin eine Frau mit vielen Talenten und Facetten. Ich gröle mal laut in der Kneipe, tue das aber gerne auch im Glitzerkleid oder im Dirndl. Beruflich pendle ich zwischen dem seriösen und dem komischen Fach, will mich auch in Zukunft in keine Schublade stecken lassen. Und auch als Vampirjägerin würde ich wohl eine gute Figur abgeben. Ich mag sehr, hinter die Fassade der Menschen zu gucken. Immer häufiger schaffe ich es auch, meine eigene Maske abzulegen und tatsächlich lebt es sich leichter so. Geprägt haben mich meine Magersucht als junges Mädchen, mein Glaube an das Gute im Menschen und die Erkenntnis, dass mein Selbstbewusstsein nicht groß genug sein kann. Wenn ich mal frei habe, starre ich gerne aufs Wasser und verbringe Zeit mit meinen beiden Rockern in unserem Bullerbü zu Hause. Ja.
Ja?
Ja, ich nenne es Lalaland.
Lalaland?
Ja, meine Tochter geht ja jetzt gerade auf die Realschule und muss dann immer aus Unterhaching raus durch so einen Park und dann über so eine ganz große Straße und dann muss sie durch so eine Unterführung, wo auch gerade Baustelle ist und dann kommt sie an so Baracken für Geflüchteten vorbei und an einem Puff und an einem Lidl.
Wo wohnst du nochmal?
Der Puff heißt Pearls und ja, da ist die Schule und sie sagt immer, dass sie jetzt in die richtige Welt fährt.
Gibt's irgendwas, was dir sofort ins Auge sticht, wo du sagst, möchte ich unbedingt drüber sprechen?
Ja, die Sache mit dem Selbstbewusstsein, das nicht groß genug sein kann, weiß ich gar nicht. Das hat der Verlag damals als Untertitel genommen.
Für euer Buch.
Fürs Buch Size Egal, weil wir wollten ja das Wortspiel, das heißt egal, wegen der Size, der Kleidergröße, weil ja lange Zeit diese Size Zero so wichtig war für viele, dass man halt so dürr ist und wir haben gesagt, es ist eigentlich Size Egal. So, das führte dazu, und das ist mir immer wichtig zu sagen, es führte zu sehr vielen Missverständnissen. Zum einen wurde uns immer vorgeworfen, dass wir Übergewicht, das auch krankhaft sein kann, also dass wir Adipositas verherrlichen, dem ist nicht so. Es gibt so ein paar Hashtags, die sind sehr beliebt im Internet, zum Beispiel Self-Love, also Selbstliebe. Wir haben immer sehr gehadert, meine Autorin, Freundin Tanja Maffe und ich, mit dieser Selbstliebe, weil ich glaube, keiner von uns sagt jeden Tag, Mensch, bist du geil, ja. Sondern ich glaube, es gibt nicht dieses Ideal. Das Selbstliebe überfordert viele auch schon, ja, außer Markus Söder, keine Frage.
Glaubst du wirklich?
Ja.
Glaubst du wirklich, Markus Söder guckt jeden Morgen in den Spiegel und sagt sich, ich bin ein geiler Hengst? Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Er ist nur auch wieder ein Vertreter der Spezies Mann, der einfach viel besser das rüberbringen kann, auch wenn er sich nicht so fühlt.
Nee, aber der steht anders da. Der hat ganz viele Punkte, glaube ich, nicht, wo wir auch oft hadern mit uns, ja. Ich glaube zum Beispiel, dass der sich so ein paar Kilos angefressen hat, weil ihm irgendjemand gesagt hat, dass man als Minister, Prinz oder Reichskanzler, dass man, ja, so war er verkleidet, da sehen wir ja, was er gern wäre, dass man als Reichskanzler halt mit ein paar Kilo mehr irgendwie väterlicher auftritt, ja.
Aber wir wollen ja jetzt nicht über Markus Söder reden, so spannend es vielleicht auch wäre, sondern wir reden ja über dich und wir reden über das Selbstbewusstsein, dass das etwas ist, was dein Leben durchzieht.
Ja.
Dieses Thema Selbstbewusstsein im engeren Sinn, bin ich mir meiner selbst bewusst, weiß ich, wer ich bin und mag ich mich so, wie ich bin.
Ich habe mittlerweile eine andere Definition, ich habe diesen Begriff für mich erweitert. Selbstbewusstsein denkt man ja immer, also habe ich immer so früher so interpretiert und gelesen, dass man so sagt, so, yeah, und das bin ich und hier nimmst du ja, wie es ist so und ich brauche da nichts ändern. Ich bin jemand, ich arbeite permanent an mir. Und werde da auch nicht müde und das ist einfach der Weg, den ich gewählt habe. Das postuliere ich von jemand anderem, aber ich bin schon sehr immer, ich grabe gern in mir und schaue, wo was herkommt und versuche zu verstehen, warum ich manchmal so bin, wie ich bin. Und woher auch manchmal so Zustände, in die ich gerate, woher die kommen. Und wie ich aus Botox kein Hehl mache, mache ich auch kein Hehl draus, dass ich irgendwie Panikattacken übelster Art hatte, auch auf der Bühne und deswegen seitdem auf Prozac bin. Also ich nehme einfach ein Antidepressivum, weil ich einfach mit meinen Neurotransmittern überhaupt nicht zurechtkomme. Und das hilft mir sehr. Also ein Hoch auf die Pharmaindustrie. Man kann viel schimpfen, aber mir helfen sie echt weiter mit ihrem Zeug. Mein Leben ist seitdem viel besser geworden. Ich ertrage mich selber viel mehr und bin viel stabiler. Ich bin mir selbst bewusst in dem Sinne, dass ich auch total weiß, wo meine Schwachpunkte sind.
Und weißt du, was ich nicht nur bemerkenswert, sondern bewundernswert finde, ist, wie eine Frau, die so in der Öffentlichkeit steht wie du, wie offen du damit umgehst. Ich finde, das ist ein Riesenapplaus wert, weil es ist nötig, dass Role Models wie du, und du bist eines, in der Öffentlichkeit darüber sprechen, über Magersucht, über Panikattacken, über Schwächen, über all das, was zu uns Menschen gehört. Und ich bin mir sehr sicher, jeder oder fast jede von uns, die wir hier sitzen, haben irgendwelche Probleme, über die wir am liebsten nicht reden würden. Aber es wäre ein bisschen besser, wenn wir es alle täten.
Das war bei den Lebenslinien eben auch so, dass mich die Regisseurin, die Maike, die das ja echt fein gemacht hat, die hat mich damals gefragt, so, ja, willst du das jetzt wirklich sagen, dass du Antidepressiva nimmst? Hast du nicht Angst, dass du deinen Job verloren geht? Da habe ich gedacht, also wenn mir jetzt jemand einen Job wegnimmt, weil ich mich darum kümmere, dass es mir besser geht, dann will ich für den auch nicht arbeiten.
Ich glaube, dass das viel zusammenkommt. Zum einen dieser Job in der Öffentlichkeit, der dich zwingt dazu, mehr oder weniger glamourös, zumindest in der Öffentlichkeit zu sein. Und deswegen, wie gesagt, umso bewundernswerter, wie du damit umgehst. Das Zweite ist aber auch, dass wir einfach in Deutschland, das ist meine Erfahrung jetzt aus 60 Jahren, keine Kultur des Scheiterns haben.
Nee.
Es ist in Amerika, und da ist auch beileibe nicht alles Gold, was glänzt, aber da ist es so, wenn du als Unternehmer nicht mindestens ein- oder zweimal auf die Schnauze gefallen bist, dann zählst du nichts und du erzählst es mit Stolz, wie du eine Pleite hingelegt hast. Hier bei uns will, völlig wurscht, ob in der freien Wirtschaft oder als Beamter, als Angestellter, keiner zugeben, wenn er mal gescheitert ist. Dabei gehört es zum menschlichen Dasein wie nichts anderes. Wenn du nicht scheiterst, wirst du nicht besser werden, wirst du dich nicht entwickeln, dann gibt es nur Stillstand, wenn du nicht scheiterst. Und das ist das, was mich momentan sehr umtreibt, weil ich das Gefühl habe, dass bei uns diese Kultur des nur keine Fehler machen, wer nichts macht, der ist safe. Aber deswegen geht auch nichts vorwärts bei uns gerade.
Genau.
Und andere Länder sind einfach mit Menschen ausgestattet, die risikobereiter sind, die mutiger sind, die nicht so viel Angst haben. Wir sind das überversichertste Land der Welt. Es gibt verdammt nochmal keine Sicherheit im Leben.
Wir überregulieren halt auch alles. Und ich glaube, man muss einfach, bevor man gar nichts tut, kann man ja irgendwas versuchen. Dann merkt man, dass es nicht hinhaut. Dann versucht man, was zu ändern. Und so nähert man sich irgendwas.
Also dieser Lebenslauf, glaube ich, das können wir so stehen lassen. Keinerlei Widerspruch. Ansonsten, dein Glaube an das Gute im Menschen, hast du den nach wie vor?
Ja, schon partiell.
In Ansbach auf jeden Fall?
Ja. Nee, schon. Also mir begegnen schon sehr viele wunderbare Menschen und gerade auf Lesungen und Veranstaltungen. Und das finde ich schon, also ich glaube, wir können uns schon so ein bisschen auch immer noch freuen über uns. Es gibt schon sehr viele Herzis draußen, also in Ansbach halt. Aber in Bevor Rot auch, in Rot, also in Franken halt.
Ja. Ausschließlich. In der Oberpfalz sowieso. Bevor wir jetzt tatsächlich dann direkt zu euren Fragen kommen, die letzte Frage aus dem Lebenslauf. Ich habe das schon wieder vergessen mit der Vampirjägerin. Was hat es damit auf sich?
Ich hatte eine schwere Vampirjägerphase. Ich war großer Fan von Buffy the Vampire Slayer. Die Älteren erinnern sich.
Kannst du kurz erläutern für die, die es nicht wissen?
Pass auf. Also Buffy ist das typische Highschool-Girl, Cheerleader-Girl, so ein bisschen dummblond amerikanisch. Und Buffy ist die Geschichte einer jungen Dame, die ein heimliches Parallelleben hat als Vampirjägerin, und she's fighting the demons. Sie bekämpft die Dämonen and the forces of darkness.
Aber hast du geglaubt, dass es Vampire gibt?
Also die Dämonen und diese Gestalten der Finsternis sind einfach nur Symbole für die Sachen, mit denen wir als Menschen zu kämpfen haben. Und jetzt kommt dieses junge Mädchen, das eigentlich das geborene Opfer ist, und dann sagt nein. Und ich kämpfe und ich bezwinge diese Dämonen. Und da wird ganz viel durchexerziert, was man so in Jugendjahren des Aufwachsens eben durchmacht. Ja. Und am Ende ist es eben das fulminante Ende nach 12 Staffeln Buffy. Ich habe alle Folgen gesehen. Am Ende kann sie das Üble der Welt, das Böse, nur bekämpfen, indem sie ihre Superheldinnenkräfte teilt. Und das ist ein feministisches, wir teilen uns, wir Frauen, wir halten zusammen, wir bilden ein Netzwerk. Und so schaffen wir es, den Weltuntergang zu verhindern.
Naja, ich finde, wir könnten das Vampir-Thema jetzt an der Stelle auch abschließen. Wir kommen zu euren Fragen. Und so wirklich mit Substanz und mit Tiefgang. Wenn du ein Musikinstrument wärst, welches würdest du gerne sein?
Eine Arschgeige.
Nächste Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Würdest du aktiv einen Politiker, Schrägstrich Politikerin, unterstützen?
Nein. Mir fällt gerade keiner ein, wo ich da uneingeschränkt einverstanden bin.
Frage geht an uns beide. Welchen Berufswunsch hattet ihr als Kind, beziehungsweise nach der Schule? Und warum ist nichts draus geworden?
Du zuerst.
Bei mir ist es einfach. Ich wollte Basketballprofi werden. Und ich war auch durchaus talentiert, aber so ganz hat es halt nicht gereicht. Was war dein Traum, der sich nicht realisieren ließe?
Ich wollte Tierretter werden als Kind. Ich hatte den Traum, dass
Wie so
ich mal...
Wieso Frösche und sowas?
Nee, ich hatte den Traum, ich habe auch so eine Sammlung angefangen mit Tiere dieser Welt und habe dann immer so Tierbilder gesammelt und die aufgeklebt. Und ich wollte eigentlich ein großes Grundstück haben, wo ich lauter arme Tiere habe. Und dann habe ich mir überlegt, dass meine Mutter eine Tierhaarallergie hat, dass sie dann nicht zu Besuch kommen kann. Und dann habe ich überlegt, dass ich Putzfrau werde im Hotel, weil ich so gerne aufräume. Ich habe auch früher bei meinen Freundinnen immer aufgeräumt. Ich bin so eine Mary.
Wir sprechen über welches Alter?
7, 8. Ich habe wirklich einen ganz großen Drang, dass es ordentlich ist.
Weil lass mich so hobbypsychologenmäßig mutmaßen, Chaos im Hirn, ja, Außenordnung.
Ich brauche ganz krass von Außenordnung. Drum habe ich mir jetzt ja auch von meinem Taschengeld noch, das ich übrig hatte, so ein Zimmer in Wien gekauft, das ich noch abzahlen muss. Und da ist alles nur weiß. Der Boden ist weiß und die Wände sind weiß. Der Architekt
hat gekotzt. Drin oder was?
Doch, ein Bett ist drin, das ist weiß und so ein Küchenblock, der ist auch weiß. Und ein Kamin habe ich, so ein Fake-Kamin, der ist auch weiß und da ist eine Fußbodenheizung drin. Und dann lege ich mich dahin, wenn ich da hinkomme, auf den weißen Boden und atme erstmal nur. Das ist total geil. Aber vorher sauge ich durch. Ich liebe meinen Panic Room. Eine super reizarme
Umgebung.
Also
wenn da jetzt jemand reinkommt, der schwarze Schuhe anhat oder so?
Nee, die muss er draußen ausziehen, dann bin ich gnadenlos.
Und darf da jemand anders auch rein?
Ja, natürlich, ja. Also wenn du mal nach Wien kommst, du darfst es, kannst mal, also es ist halt weiß.
Panic Room. Das klingt jetzt ein bisschen wie der Einstieg in so ein Psycho.
Nee, überhaupt nicht. Das ist total schön da. Aber ich brauchte wirklich eine reizarme Umgebung. Ich komme da total runter. Da ist nur so eine Duftlampe noch. Das riecht dann nach Zirbenholz. Es ist warm. Und da ist nichts.
Hat es ein Fenster, das Zimmer?
Hat drei Fenster, ist wunderschön. Freue mich jetzt schon wieder drauf, wenn ich an Ostern hinfahre. Dann lege ich mich einfach nur auf den Fußboden. Super geil.
Wie lange liegst du dann da?
Länger. Bis der Hund kommt und schaut, ob ich noch atme. Mein Stiefsohn hat dann eine Zeit lang, weil bei ihm schon wieder die Gastherme kaputt war und er kein warmes Wasser und keine Heizung hatte an Weihnachten, hat er gefragt, ob er sich dort duschen darf. Ich habe eine sehr schöne Dusche gebaut, bauen lassen. Ich kann das ja nicht. Und dann ist er dorthin. Und der hat sich mit so Themen, die ihn so bewegt haben, was mache ich, soll ich das machen, so mit seiner Freundin, mit der Emma, soll ich die Reise machen, hat ewig überlegt und Zeug. Und er hat so gesagt, er braucht ganz viel so Bilder an der Wand, bei dem ist alles zugeballert, die ganze Wand. Er hat gesagt, dann fühlt er sich sicher, wenn alles so zugeramscht ist mit Zeug. Und dann hat er danach total viel gebacken gekriegt und hat gesagt, danke, dass ich bei euch in der Wohnung sein durfte, weil da war einfach nichts. Und dann konnte ich mich so konzentrieren und dann hatten wir so gute Gespräche, weil es wurde nichts abgelenkt von irgendeinem scheiß Besitz, das ist totaler Minimalismus. Was ist wichtig? Okay, ich denke jetzt drüber nach. Und dann haben sie wirklich geschafft, dort ihren Traum, ihren studentischen zu verwirklichen, dass sie diese Reise buchen, ihr Geld zusammenkratzen, der jobbt in der Würstelbude, steht ewig in der Würstelbude und brät Würstel am Gürtel. Dann kam er aus der Würstelbude und jetzt haben sie ihren Traum verwirklicht, jetzt sind sie gerade, heute sind sie von Mumbai nach Vietnam und sind jetzt für 6 Wochen in Vietnam mit dem Rucksack.
Und alles nur wegen deines weißen Panic Rooms.
Alles nur wegen meines Panic Rooms.
Nächste Frage an die Caro. Bist du eher streng oder eher locker erzogen worden?
Ich bin mega krass streng erzogen worden. Meine Tochter sagt, ich sei nicht so streng, aber ich setze schon ganz klar Grenzen. Und zwar in dem Moment, wo sie meinen Tanzbereich irgendwie beeinflussen. Ich glaube schon, dass es meiner Tochter besser geht, wenn sie, meine Tochter giert nach Grenzen, die will Grenzen, die möchte gern, die sucht Struktur, weil wir haben eh so unterschiedliche Jobs und es ist jede Woche anders und die hat eine große Sehnsucht nach Struktur. Die wünscht sich zum Beispiel auch, dass wir völlig irrsinnig, dass wir am Montag, dass sie eine Liste macht mit Gerichten, die sie gerne in der Woche von mir gekocht kriegt, damit sie sich darauf einstellen kann. Und ich bin halt so, okay, was ist noch im Kühlschrank? Komm, wir nennen es Bowl und hauen alles eine Schüssel. Aber die braucht extrem Struktur.
Bei dieses Thema Eltern. Also wir selbst als Eltern, unsere Eltern, die...
Bist du streng?
Nein, null, voll, wie sagt man?
Hippie.
Inkonsequent. Nein, nicht hippie, aber inkonsequent einfach. Ich will meine Ruhe und dann kriegt er alles, darf er spielen, soll er zocken gehen.
Hier,
Und meine Frau muss es dann ausbaden. Und dann, aber es ist ein Kreislauf, dann kriege ich wieder geschimpft letztendlich. Also ich versuche aufgrund meiner eigenen Geschichte, also ich habe ja meinen Vater, meinen Leiblichen auch erst sehr spät kennengelernt und es ist alles nach wie vor nicht so easy, selber vieles besser zu machen, was man dann mit der Zeit lernt. Mhm. Du machst vielleicht nicht dieselben Fehler, aber du machst wieder andere. Mhm. So, jetzt hast du ja auch so ein Daddy-Issue, wie wir sagen, Vater-Thema. Ja. Dein Vater lebt, Gott sei Dank noch, der ist jetzt
89.
Und ist jemand, der dich früher streng erzogen hat, ist einer gewesen, der für dich trotzdem immer eine Leitfigur war. Und jetzt ist er ein alter Herr, der extrem konservativ ist und das
viel sagt.
Ich versuch's vorsichtig auszudrücken. Und jetzt stellt sich raus, also zumindest für mich, ich habe das jetzt erst erfahren, du weißt es wahrscheinlich schon länger, dass er Alice Weidel toll findet.
Nein, wir sagen was, wie es ist. Mein Vater ist AfD-Mitglied.
Ja, und da habe ich, als ich das gelesen habe, das war, du hast ja im Süddeutschen ein Interview gegeben, wo du es erzählt hast, gesagt, ja, wow, wie gehst du denn damit um?
Über unverfängliche Themen wie die richtige Zubereitung von Gulasch kann man sehr gut mit ihm sprechen. Auch über Gartenbau, super Thema. Es gibt sehr viele Themen, die man super mit ihm reden kann, aber nicht darüber. Ich habe mit ihm oft versucht, aber es ist eine Pattsituation. Er sagt, ich bin linksversifft und indoktriniert. Ich sage, du bist rechtsversifft und indoktriniert. So.
Aber was macht es mit dir als Tochter und mit ihm als Vater? Also er ist dein Vater trotz allem. Liebst du ihn nach wie vor?
Du hast gerade gesagt, er ist dein Leitbild. Ja. Das ist er nicht. Ganz sicher nicht. Das ist mein Vater und ihm danke ich für sehr viele Dinge. Also deswegen hatte ich dieses Interview mit der Süddeutschen, das ist ja dann auch wieder so passiert, wie mir so viel mal passiert. Und ich finde, dass Menschen einfach sehr vieles, habe ich in der Süddeutschen gesagt, eine große Farbpalette haben und dass wir es uns sehr einfach machen, auch in dieser Zeit, wo wir jetzt, entschuldigen Sie, jetzt wird es kurz schwer, wo wir Moral so verkaufen als Ware, weil wir verkaufen ja permanent unsere Moral auch, also nicht in Ansbach, aber halt im Internet und tragen das so vor uns her und postulieren, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben.
Haben wir alle nicht, natürlich nicht.
De facto haben wir es nicht. Und was mich total nervt, ist, wenn die Linken sagen, sie wissen, wie es geht, und dann kommen die Rechten und sagen, wie es geht. Ich finde, das hilft uns überhaupt nicht weiter.
Aber nochmal, Caro, ganz konkret persönlich, was macht es mit eurem Vater-Tochter-Verhältnis? Also
ist es beschissen?
Kannst du das abstrahieren und sagst, er ist trotzdem mein Vater, ich liebe ihn? Oder?
Ich kann sagen, es ist trotzdem mein Vater und ich bin ihm sehr dankbar für sehr viele Dinge. Und ich weiß, dass ich sehr privilegiert in vielerlei Hinsicht aufgewachsen bin. Doppelgarage, zwei Mercedes, Autotelefon, C-Netz, komplette Studienfinanzierung, immer warmes Essen morgens, Haferbrei zum Frühstück, sehr dicke Wurstbrote, Zuwendung da, Versorgung 1A. Und wenn die Hütte gebrannt hat, habe ich angerufen und gesagt, Papa, die Kacke ist am Dampfen, ich habe meine Hochzeit abgesagt und mein Ex-Freund hat ein Kokainproblem, kannst du mir helfen beim Ausziehen? War er da, mit Mercedes, C-Netz, zack, hat mir geholfen, die Bude auszuräumen. So, also er ist immer da, wenn es brennt. Wir haben definitiv massive Konflikte und politisch gutiere ich das überhaupt nicht. Da kommen wir auch nicht zusammen. Aber das muss ich irgendwie versuchen zu trennen.
Mhm. Und das schaffst du oder versuchst es?
Daran arbeite ich mich mein ganzes Leben ab. Ich meine, weißt du, das kommt ja jetzt nicht überraschend, dass der jetzt über Nacht oder über Corona irgendwie irgendeine Spritze bekommen hat oder so. Hat er ja genau nicht.
Humor hilft auch in der Situation?
Ja.
Oder ist das Einzige, was überhaupt
noch
hilft?
Es ist das Einzige, was überhaupt noch hilft, weil ich bin damit groß geworden, dass mein Vater, das kommt aus einer ganz tiefen Verletzung und aus einer ganz tiefen Traumatisierung, die er erlitten hat.
Im Krieg?
Im Krieg, ja, und auch danach, ja. Das sind Dinge, die gehen glücklicherweise über mein Vorstellungsverhältnis hinaus, wie das ist, wenn man vertrieben wird, wenn man sein Hab und Gut verliert, wenn man Vergewaltigung sieht, wenn man an der Wand steht und eine Kalaschnikow vor der Fresse hat. Das sind alles Dinge, die kann ich glücklicherweise nicht nachvollziehen.
Das hat er alles so erlebt gesehen.
Ja. Ich kann Trauma in dem Maße nur so nachvollziehen, was ich davon abbekommen habe. Und das ist das Thema von meinem zweiten Buch jetzt eben, woran ich mich so abarbeite. Und damit musste ich mit klarkommen.
Aber kommst du inzwischen besser damit klar oder
schlechter? Jetzt macht er immerhin keinen aktiven Wahlkampf mehr im Rathaus, weil er so schlecht zu Fuß ist.
Lass uns dieses Thema abschließen, weil ich glaube, da könnte man Stunden, tagelang drüber diskutieren, wie man damit umgeht.
Ich schreibe drüber ein Buch, wenn Sie Bock haben, lesen Sie es.
Die ganze Fallhöhe dieser Show versinnbildlicht die nächste Frage. Kann man Botox steuerlich absetzen?
Gute Frage, nein, aber ich habe das Bleaching meiner Frontzähne steuerlich geltend gemacht.
Aber Botox geht nicht?
Nee. Ich kann auch keine Klamotten absetzen. Da hat Petra Schürmann, glaube ich, mal geklagt, weil ich muss ja dauernd irgendwelche Fummel anziehen, damit sie eine Abwechslung haben. Auch da, beim Hannes reicht ein Anzug. Nee, es ist Entertainment. Die Zitrone neben dem Schnitzel hat immer was anderes an. So kann ich auch nicht steuerlich geltend machen. Geht nicht, ist keine Arbeitskleidung.
Wie bist du zum Ringelstädter gekommen? Das klingt jetzt so ein bisschen wie, ist er dir zugelaufen, oder?
Ich erzähl's kurz. Eine meiner ältesten Freundinnen ist Kabarettistin und Pianistin Ariane Müller vom Duo Suchtpotenzial. Mit der bin ich zur Schule gegangen und wir waren die einzigen freien Radikalen in dieser spießigen Schule. Genau, sie war im Vereinsheim, wo ein gewisser Hannes Ringelstädter moderiert hat und ich war Gast und angesoffen. Und dann habe ich immer unflätige Dinge rumgegrölt und dann fand ich das lustig und so kannten wir uns schon und irgendwann habe ich dann gehört, dass der eine eigene Sendung kriegt und zwar habe ich es gehört von der damaligen Gästeredakteurin, die Ex-Frau von meinem Mann ist und die saß bei uns am Tisch, weil wir eine gute Patchwork-Familie haben und hat gesagt, du, die suchen einen Sidekick, hast du nicht Bock? Und dann habe ich gesagt, ja, sag ihm, ich habe Bock. Und dann habe ich ein Bewerbungsvideo gedreht, wo ich eine Flasche mit den Zähnen entkorkt habe und eine Wiener Wurstkette um den Hals hatte und gesagt habe, schau, was ich kann. Und dann haben sie mich genommen.
Ja, das sind die Qualifikationen, die man im Fernsehen braucht.
Es war wirklich so.
Welcher Gast hat dich beim Ringelstädter am meisten beeindruckt?
Ich fand die Uschi Glas ganz toll. Oida, wir haben so viele. Ich gehe gerade im Kopf 220 Sendungen durch. Ja, ich mochte so Leute wie den Void Wolfi total gern.
Der Void Wolfi?
Ja, ich fand den wahnsinnig süß aus ganz vielen Gründen. Den mochte ich sehr.
Also eher die Menschen, die jetzt nicht unbedingt so in der Öffentlichkeit stehen. Nicht ja, die wirklich nee, prominent.
Ja, ich fand jetzt den Paul Breitner einfach Wahnsinn. Unfassbar.
Toller Gast.
Ich mag immer auch so Routiniers, die dann so verrutschen. Ich mag generell Menschen, die verrutschen. Und Paul Breitner ist wirklich verrutscht und das fand ich wahnsinnig sympathisch, weil der hat so viel Erfahrung und er ist trotzdem nicht abgewichst geworden.
Das war so berührend, wie er auf Beckenbauer zu sprechen kam. So habe ich den Paul Breitner, und ich kenne ihn auch schon ganz lange, noch nie erlebt. Du hast wirklich gemerkt, was dieser Mann für ein großes Herz hat, weil er einer ist, der oft mal einen raushaut und dann auch ein bisschen so ein bisschen derbe manchmal wirkt. Aber hast du gesehen, wie der ganz tief drin ist?
Nein, und weil er Sachen ernst nimmt. Und ich mag Leute, die nicht so kalkulierend sind, sondern die einfach Sachen wirklich noch ernst nehmen und die so an beiden Enden brennen für Sachen. Und dann mochte ich, also Paul Breitner, ja.
Erzähl doch bitte deinen Lieblingswitz. Ich unterschlage, dass der hier schreibt, erzählt bitte beide euren Lieblingswitz. Ich kann keine Witze erzählen.
Ja, ich kann echt keine Witze erzählen. Warum bin ich eigentlich in der Humorsendung? Manchmal verstehe ich sie auch nicht. Dann sagen sie immer, das musst du so sagen, wie ich es dir aufgeschrieben habe.
Du verstehst die Witze nicht, ja, die sie dir aufschreiben?
Ja, am Anfang war das oft so, dass die Witze wirklich
nicht
verstanden.
Hast du jetzt auf die Uhr geschaut?
Weil meine Uhr gerade vibriert hat und es hat deine Schlafenszeit ist auf 22.15 Uhr eingestellt.
Und um 22.15 Uhr gehst du normalerweise ins Bett?
Rät die Uhr mir, dass ich schlafen gehe.
Und was sagst du der Uhr dann?
Gescheißen. Na, also ich gehe nochmal wirklich um 22.15 Uhr im Bett. Ich kann euch meine Statistik noch sagen. Ich hatte heute 592 verbrannte Kalorien.
Du bist eine Sklavin eines digitalen
Endgeräts. Ich bin überhaupt keine Sklavin. Ich schaue einfach, dass ich genügend Bewegung habe. 12.078 Schritte heute nur.
Gratuliere.
Das ist gut. Sagt, das ist gut, gell? Ja, der Durchschnitt hat 4.000.
Wie viel ist bei Ringelstädter echt und wie viel ist Show bzw. gespielt erfunden?
Ich verstehe die Frage nicht.
Natürlich haben wir Witze. Alles gespielt oder
wir haben die Witze natürlich vorbereitet, aber 99%, ich meine, wir haben uns früher echt viel Mühe gegeben, Witze vorzubereiten. Es hat überhaupt nichts gebracht. Jetzt bereiten wir so gut wie gar nichts mehr vor. Es kommt aufs selbe raus.
Spontanität ist sowieso das Allerbeste. Welches ist euer liebstes Urlaubsziel?
Südfrankreich.
Sylt.
Ja, bist du so nordisch by nature?
Voll.
Ja, nee, ich liebe das auch da. Ich war da immer zur Mutter-Kind-Kur wegen Neurodermitis, deswegen kenne ich Sylt sehr gut. Aber mein letztes Sylt-Erlebnis war, dass ich dort gedreht habe und da war der Klimawandel auch schon voll am Start und dann war es zum ersten Mal richtig warm. Und dann habe ich geschwommen und dann hat ein Kind gesagt, Achtung, ich habe gekackt und neben mir schwamm die Wurst. Unvergessen.
Aber, Caro, das könnte dir auch in Südfrankreich passieren. Nur würde die
da
halt
würde ich es halt nicht
sagen,
verstehen, weil es Französisch ist.
Merde. Was ist dein Sehnsuchtsort, Caro? Das ist eine schöne Frage.
Kalifornien, New York City.
In welcher Reihenfolge? Wenn du dich entscheiden musst?
California.
Warum?
super Wetter.
Ja.
Ich habe viel Zeit dort verbracht, liebe einfach die kalifornische Küste. Und ich hatte beim Verlaufen in den Redwoods, habe ich dann irgendwann so einen Typen gefragt, sorry, hi, I've lost my way. Und dann hat er gar nicht so reagiert, dass ich dachte, er kommt jetzt die Wumme raus, sondern er hat gesagt, hey, where are you from? Do you want to have a cup of tea? Und hat uns reingebeten. Und dann haben wir den ganzen Tag mit dem Typen abgehangen, der erzählt hat, dass er mal längere Zeit in Berlin gelebt hat und er der Flatmate von Rudy Dutschke war. Also ich meine, das fand ich Wahnsinn, ja.
Crazy, auch das ist Amerika, ne?
Ja, auch das ist Amerika. Und er hat dann uns Tee gekocht und hat irgendwie die ganze Zeit gekifft. I got a prescription for marijuana. Und er war happy as fuck.
Hat ein Rezept gehabt.
Ich weiß sehr gar nicht mehr, ich wollte eigentlich nur joggen gehen. Ich bin Stunden später irgendwie rausgekommen.
Seitdem ist Kalifornien.
Ich liebe Kalifornien, aber ich liebe halt New York. Das ist einfach meine absolute Lieblingsstadt. Und ich
mein Sehnsuchtsort ist seit heute Ansbach.
Ja.
Weißt du? Gute Frage hier, ein bisschen seltsam formuliert. Was ist dein Platz 7 auf der To-Do-Liste, der Boomer-Liste?
Okay,
also,
cool.
Also hast du so eine wie heißt das richtig? Die
Bucket-List.
Bucket-List. Hast du sowas?
Nee.
Was du unbedingt noch machen willst in diesem Leben?
Ich bin so befasst mit meiner Alltagsbewältigung. Ich habe keine Zeit für Bucketlists. Mein Traum ist einfach nur, ich möchte eigentlich nur meinen Status quo jetzt so sichern. Ich möchte möglichst noch mehr unabhängig sein von allem.
Zwei Fragen machen wir noch von hier. Ja. Essen Sie gerne fränkische Bratwurst?
Ja klar, ich liebe Wurstsemmeln. Na, zwei
Weckler. Welche? Jetzt wird's nämlich spannend.
Ja, ich mag die kleinen und ich mag die gern mit Kraut.
Die Nürnberger. Die originalen Nürnberger, die nur innerhalb der Nürnberger Stadtgrenzen.
Jesus.
Crazy, oder? Das ist da drüben, dass sich Gerichte mit sowas befassen müssen. Ja, bist du deppert.
Okay, Leute, ich bin nicht tief eingestiegen in das Wurstbusiness, weil meine Tochter hasst Bratwürste. Ich sag's, wie es ist, grauenvoll. Ich sage euch, was ich eben liebe, Sauerkraut. Und es schmeckt, ich liebe Sauerkraut mit Lachs.
Das ist Sauerkraut mit Lachs.
Ja, das isst man in Straßburg und ja, ich habe ja viel Zeit bei Arte verbracht und Sauerkraut, Choucroute mit Lachs, Salmon, ist der Wahnsinn. Macht's das mal, ohne Scheiß.
Ja, besser wird's jetzt nicht, Leute. Vielen, vielen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.